Zimmer wieder beieinander.
Teil 2 von Folge 30. Hallo ja. Alex, grüß dich.
Hallo Thorsten.
Ja, beim letzten Mal sind wir unserem Vorsatz so ein bisschen wieder untreu geworden. Wir haben uns
verquatscht,
um es einfach mal so zu sagen. Aber irgendwie hatte ich einfach auch gute Laune und fand es eigentlich auch sehr nett zu plaudern.
Und die Künstler haben was hergegeben. Manchmal gibt es einfach so viel zu erzählen. Also es war einfach so.
Ich hoffe, ihr seht uns nach, denn jetzt gibt es Teil 2 eben von Folge 30. Kurze Wiederholung, BASF-Kassette 90er Chromdioxid Anfang 1985.
Mhm.
Und uns sollten jetzt noch 5 Titel für diese Folge erwarten. Und vor allem haben wir heute auch wieder einen Gast bei uns im Studio, nämlich Reinhold Heil von
Spliff. Manche kennen ihn auch noch von der Nina Hagen Band.
Jetzt nicht zu viel verraten, weil Reinhold Heil erzählt selber sehr, sehr viel und sehr, sehr schön. Und das hört ihr am Ende von diesem Podcast, denn Spliff ist der letzte Titel auf dieser Kassette. Aber jetzt nicht spoilern, sondern wir legen los, oder?
Ich walte meines Amtes.
Fangen sehr entspannt an,
würde ich mal behaupten. Ja, wunderbar.
Toll. Du kannst jetzt theoretisch das ganze Lied ablaufen, da kommt keine Stimme.
Sowas ist aber gemein. Ja. Was hast denn du da für eine Version?
Ja, pass auf. Auch da wieder kleiner Blick auf die Kassette. Auf der Kassette steht drauf, David Bowie, This is not America, instrumental.
Mhm.
Das ist grundsätzlich nicht falsch, aber auch nicht wirklich richtig, weil dadurch, dass es instrumental ist, ist eigentlich David Bowie bei dieser Version nicht dabei.
Ja.
So, Punkt 1. Punkt 2 ist, ich hätte, wenn dann auch schreiben müssen, es ist Pat Metheny und David Bowie mit This is Not America instrumental, dann wäre es etwas richtiger gewesen. Aber es ist eigentlich auch falsch, weil es ist in dieser Version letztendlich Pat Metheny, Chris.
Tja, und dabei heißt der Pat Metheny doch gar nicht Chris.
Nein, er heißt nicht so, aber der Song heißt eigentlich Chris und ist entsprechend auch so auf dem Soundtrack zu finden. Aber nur das so als Einleitung, die schon sehr kompliziert wieder ist, aber lass doch einfach mal so tun, als ob das jetzt die normale Single gewesen wäre mit David Bowie und die This is Not America heißt, weil die kam im Januar 85 raus und war sehr, sehr erfolgreich.
Ja, in Deutschland und Österreich auf der 5, in der Schweiz Platz 6, in England Platz 14, in den USA 32. Und dann gab es mal wieder Niederlande, Belgien und Schweden mit Platz 2 sogar, in Norwegen auf der 3.
Ja, also die Skandinavier waren da auch sehr, sehr begeistert von Chris oder This is Not America. Wie gesagt, es gibt eben die Instrumentalversion, wobei ich finde persönlich, dass sie leicht anders klingt als jetzt das Original. Also so die klassische instrumentale B-Seite habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gefunden, weil in der Vocal-Version eben mit Bowie wohl auch noch ein zusätzlicher Drumcomputer mit dabei ist und natürlich eben die Stimme. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Pat Metheny auf die Zusammenarbeit mit David Bowie geschoben hat, aber er hat immer gemeint, die Arbeit war damals sehr zeitaufwendig und ein bisschen unbefriedigend. Allerdings war es auch die erste Gelegenheit, mal eine Popplatte zu machen, denn Pat Metheny kommt ja aus eigentlich einem ganz anderen musikalischen Genre und das war nicht so seine eigentlichen Gefilde.
Ja, er ist wirklich ein Vollblut-Jazzer. Und hat gehört zu den einflussreichsten Jazzmusikern der Welt, muss man schon wirklich sagen. Hat ganz früh auch schon als Gitarrist vor allem Wettbewerbe gewonnen, war dann Dozent an der Uni und hat mit ganz großen anderen Musikern wie Herbie Hancock, Michael Brecker, Dave Holland zusammengearbeitet. Also wirklich im Jazzbereich eine absolute Größe.
Ja, vor allem, du hast eins nochmal ganz wichtig, er hat mit 18 war er bereits als Dozent für Gitarre zuständig, also schon etwas und dann ist er irgendwie, ne, da war er irgendwie in Miami und dann ist er später nach Berkeley gegangen, also auch jetzt nicht irgendwelche 0815 Universitäten, also schon stark. Aber neben David Bowie hat er auch noch mit Bruce Hornsby beispielsweise zusammengearbeitet und ja, wie du es richtig gesagt hast, ne, viele Auszeichnungen als Gitarrist, Komponist und Produzent gewonnen, 20 Grammys und da hat er wirklich schon sich einen großen Namen gemacht. Aber lass vielleicht noch mal kurz, weil viele werden sich denken, woher kenne ich denn noch mal das Ganze? Das war Filmmusik. Ne? Das war Filmmusik aus dem Film The Falcon and the Snowman, der Falke und der Schneemann, deutsch, also sehr, sehr 1:1 übersetzt. Das war ein Soundtrack, der so auch im Frühjahr, also Februar eigentlich eher gesagt, als Soundtrack rauskam. In Deutschland so 44, Niederlande 46, Kanada 52, USA 54. Und da war dann der Song eben mit dem guten David zu finden, wie dann auch später auf diversen Best-of-Alben. Und komponiert wurde der eigentlich von eben zwei Leuten, die eben auch bei der Pat Metheny Group mit dabei waren.
Genau, also neben Pat Metheny dann eben auch noch der Lyle Mayth, Pianist. Und in der Kombination haben die beiden es auch wirklich geschafft, gleich 11 Grammy Awards abzuräumen. Ja. Also eine große Leistung.
Ja. Was nochmal, vielleicht die Leute, die sich überlegen, was war denn das nochmal für ein Film, kleiner Sidelink. Das war so ein Spionagefilm mit Timothy Hutton. Der hat neben Filmen auch mal Regie geführt, unter anderem bei The Cars Drive, also durchaus ein bekannter Name. Und ein Name, der damals noch weniger durch Filme, sondern eher durch eine andere Situation recht bekannt und in den Medien war.
Ebenfalls im Film mitgespielt hat eben Sean Penn. Und der hat genau in dem Jahr 85, in dem wir uns gerade befinden, Madonna geheiratet.
Ja. Und der Film, also wenn man jetzt auf den Plot schaut, das ist eine wahre Geschichte. Der Amerikaner Christopher John Boyce und Andrew Dalton Lee, das sind Leute, die irgendwelche CIA-Informationen an die Sowjetunion verkauft haben. Also etwas, das, sagen wir mal so, immer noch dem aktuellen Zeitgeschehen eventuell auch durchaus entsprechen könnte. Also der Film hat immer noch eine gewisse Berechtigung,
muss man so zu sagen. Du sagst es.
Aber lass nochmal zurückkommen. Wir hatten ja gerade schon gesagt, dass ihm hier Pat Metheny, einer der wirklich ganz, ganz großen Jazzmusiker ist. Er hat auch, was bei ihm auch so eine kleine Besonderheit ist, manchmal sehr ungewöhnliche Gitarren.
Ne? Ja, beispielsweise so eine 42-seitige sogenannte Picasso-Gitarre. Also das ist wirklich, da muss man erstmal sich zurechtfinden bei so viel Seiten.
Ich glaube, das posten wir. Es gibt ein Foto, wo ich auch denke, so meine Güte, wo muss man eigentlich jetzt greifen? Also nicht, dass ich jetzt hier der begnadete Gitarrist bin, aber die ist auch für ihn exklusiv mehr oder weniger erstellt worden. Also ich glaube, außer ihm kann das Ding auch keiner bedienen. ist ja, das ist aber lustig, weil er spielt dann auch noch Gitarren-Synthesizer. Das ist auch irgendwie so ein Keyboard, das aber eigentlich so wie eine Gitarre gespielt wird oder irgendwie sowas.
Ja.
Und ich muss ein bisschen dran denken, weil wir hatten ja mit Purple Schulz ja auch schon das Harpeggi, ne? Also ja, er erzählte auch ein Instrument, das jetzt nicht jeder an jeder Ecke irgendwie spielt. Ne? Also deshalb finde ich das ganz spannend. Und wir hatten schon, du hattest ja auch gerade schon den Lyle Mayth erwähnt, der war mit ihm in der Pat Metheny Group. Und die hat es relativ lange eigentlich gegeben, ne?
Ja, bis 2005. Also die haben es wirklich lange miteinander ausgehalten. Nein, Schmarrn. Auch die anderen Mitglieder, es gab dann noch ein paar mehr, so ist es nicht. Aber da sieht man mal ein jahrzehntelanger Erfolg.
Seit 78, ne?
Seit 78, genau. Dann, ne? Und Pat Metheny hat dann später sich wieder mehr auf die Solo-Pfade begeben, hat auch erst 2024 noch sein letztes Album rausgebracht, Moondial. In Deutschland ist das immerhin auf Platz 54 noch gelandet.
Ja, also man sieht, auch Jazz wird in Deutschland durchaus gehört und gekauft. Wollen wir mal gucken, was ich bei der nächsten Kassette vielleicht wieder für lustige, falsche Namen aufgeschrieben habe.
Schauen wir mal.
Ein schönes Synthi-Intro. Mhm. Und wir wissen,
wie es heißt.
Also das haben wir schon mal gelüftet.
Und Cold Days, Hot Nights, habt ihr ja gehört, von Moti Special. Sind die uns nicht in der letzten Folge schon mal so über die Lippen gekommen?
Ja, wir hatten Moti Special schon mal irgendwie erwähnt mit dem Schlagzeuger, der bei den Rattles getrommelt hat, Dicky Tarrach. Und deshalb können wir jetzt hier sozusagen den kleinen Spoiler-Cliffhanger auflösen. Ja, Cold Days and Nights war eigentlich schon 84 veröffentlicht. Wir hatten ja damals schon gesagt, Moody Special hatte sich 81 gegründet. Chartmäßig ging es dann aber eigentlich erst 85 los. Und das stimmt auch, denn die Nummer, die wir jetzt eben gehört haben, die ist erst im März 85 dann in die Charts gegangen, dafür aber in Deutschland und in der Schweiz sehr, sehr erfolgreich.
Ja, Platz 3 und Platz 4, also da kann man nicht meckern.
Da kann man definitiv nicht meckern. Es ist so ein bisschen, also auch da gebe ich zu, können wir glaube ich nicht mehr so ganz alles hundertprozentig nachverfolgen. Also wer da mehr Insights hat, gerne uns auch hier Input geben, weil es gab noch eine andere Single, nämlich die Stop, Girls Go Crazy. Und die wird eigentlich als Single davor irgendwie bezeichnet, kam aber erst im November 85 in die Charts, was mich vermuten lässt, dass der Song zwar zuerst veröffentlicht wurde, dann aber erst mit dem Erfolg von Cold Days Hot Nights dann entsprechend als dritte Single dann nochmal nachgekoppelt, ausgekoppelt wurde. So, geschrieben haben das auch Leute, da war zumindest einer auch noch in einem anderen Projekt durchaus
wohl war beteiligt. Es handelt sich nämlich um Manfred, Spitzname Tissy Tears, und Richard Palmer James. Da gibt es einen Link zu Maria Magdalena von Sandra. Produziert das Ganze von Michael Cretu, also alles so ein bisschen in der Family geblieben, könnte man sagen.
Ja. Und das Album, das kam im Sommer 85 raus, das heißt Motivation. War eine gute Motivation in den Charts auf Platz 20 und Platz 11, Deutschland eben 20, Schweiz Platz 11. Und dann, wir haben ja schon die zwei Singles angesprochen, Cold Days Hot Nights, es gab dann noch die eben die Stop Girls Go Crazy und dazwischen gab es noch die Don't Be So Shy, die es auch in die Top 10 in Deutschland geschafft hat und dann so ein kleines Phänomen und ich meine auch mich so ein bisschen dran zu erinnern, 98 gab es dann nochmal einen fetten Hits, das war eine, so eine Compilation-Serie, da gab es einen Megamix, der das auch dann nochmal irgendwie alles verwurschtelt hat und das Ganze in die Charts geführt hat. Und etwas Besonderes, weil das haben wir gar nicht so oft, wir haben zwar hier immer Originalkassetten, aber ich habe noch was Originaleres. ich habe die Motivation Kassette. Also sprich das Album auf Kassette und das ist jetzt grundsätzlich nichts Besonderes, gab es ja damals, aber man macht es ja viel zu selten, weil man bei Kassetten ja eigentlich irgendwie nur das Ding aufmacht, uns dann in den Kassettenplayer zu stecken. Aber diese Kassette ist eine, nicht Kassette, sondern eine Car-Sette, also Autosette sozusagen und hat nochmal folgende Informationen. Also erstmal die auch sehr hilfreiche für mich natürlich gewesen, dass die Spielzeiten auf Seite 1 und 2 unterschiedlich sind und dass man deshalb bitte vor dem Abspielen durch schnellen Rücklauf auf Abspielung Anfang bringen sollte. Wäre ich sonst nicht drauf gekommen. das Ganze ist auch irgendwie nicht notwendig, dass man den Chrome 2 Taster drücken muss auf das. Also ich hoffe, du hast da... Nee, wir haben sie ja gar nicht drin. Wir haben ja das auf der anderen Seite. Aber, weil wir die Kassette gerade so angesprochen haben. Diese Kassette, ich zitiere, ist höchsten technischen Standard ihrer Qualität, in ihrer Qualität absolut identisch mit dem bekannten Kassettenserie. Das heißt, hitzebeständig bis 83 Grad, Chromdioxid, SM-Technik von BASF, verhindert Bandsalat, so nach dem Motto, wenn du Bandsalat musst, komm ich mit Beitsche, und bietet mehr Hörqualität durch Pegelerhöhung um 3 dB.
Wow.
Also von daher hätten wir fast eigentlich davon hören müssen, ob wir dann einen solchen dann hätten
Unterschied,
wir die, diese Hitze auch besser ausgehalten. also 83 Grad, wobei im Auto kann das schon so heiß werden. Ne?
Von daher, wenn die Fenster oben sind, da kann es sich ganz schön aufhitzen.
Ich gebe aber zu, ich weiß gar nicht, ob ich die Kassette jemals im Auto gespielt habe, weil damals hatte ich ja noch gar keinen Führerschein. Also ja, egal. So, das war jetzt der kleine Exkurs von der Originalkassette. Wir sollten auch nochmal vielleicht auf die Band überhaupt zu sprechen kommen, Moody Special. Wer ist denn überhaupt alles dabei gewesen?
Ja, da war dabei der Manfred Tissi Thiers, der Sänger, dann Michael Cretu an den Keys, dann der Reinhard Dicky Tarach an den Drums und der Nils Tuxen, ein Däne.
Ja, als hätte sonst Nils Holgersson gesagt, aber das war ja wieder schwedisch, ne? Zumindest ja, von der Schriftstellerin
ja,
her. Also,
richtig. Na
gut, den Dänen, gut, aber gegründet haben sie sich in Hamburg. Nämlich 1981, ne?
Mm-hmm. Ja, auch schon ganz schön lang her.
Ja, auch schon ein paar Jahre her. Und das Interessante ist, dass sich alle Musiker, also A, es waren alle schon erfahrene Profimusiker und die haben auch schon alle mal zusammengearbeitet bei einem Projekt.
Ja, bei einem Projekt mit dem Peter Cornelius zusammen. Fürs Album 2 war das 1980.
Und danach sind sie wohl in ein Lokal gegangen, ne?
Ja, weil der Name der Band geht auf ein scharfes indisches Gericht zurück. Also sie waren wohl indisch essen, könnte man mutmaßen zumindest.
Ja, Tissi Thiers war wohl irgendwo in London mal essen und da hat er Multi Special probiert und das muss ihm entweder geschmeckt oder irgendwie in Erinnerung geblieben sein.
Magengrimmen ausgelöst haben oder so, wer weiß.
Ja, wir haben es gerade gesagt. Gegründet haben sie sich 81 und wie du gemeint hast, schon etwas länger her. Der Erfolg ist nicht ein bisschen weniger länger her, der kam dann erst 1985 mit der Nummer, die wir jetzt hier auch auf dem Tape nämlich haben, die Cold Days, Hot Nights. Und das war so ein bisschen überraschend, ne, dass das eigentlich so lange gedauert hat, weil ne, alles ja tolle Musiker sind. Sie haben ja auch tolle, wie soll ich sagen, Räumlichkeiten gehabt, wo sie das Ganze überhaupt aufgenommen haben.
Ne? Ja, das war bei Michael Cretu in den Alpha-Studios in München. Im Studio mit dabei war auch der Amon Volker, von dem wir ja in Folge 29 schon gehört haben, im Zusammenhang mit der Münchner Freiheit.
Richtig, ja, der hat auch ja sehr viel gerade eben mit Cretu produziert und war auf jeden Fall einer der richtig großen damals im deutschen Produktionsraum. Die hatten dann eben, also ne, nach dem Erfolg, gerade dann so, aber 87, 88 haben dann der gute Michael und der Tissi dann gemeint, lass uns nochmal unsere beiden Nachnamen zusammenschmeißen und nochmal was Eigenes zusätzlich aufsetzen, nämlich Cretu und Thiers. Und das haben sie auch getan und da haben sie erstmal mit dem Cover losgelegt.
Ja, sie haben sich Alice Cooper geschnappt und Schools Out gecovert.
Ja,
eine interessante Idee, das hätte ich den beiden jetzt gar nicht so zugesprochen, dass sie genau so diesen Song nehmen. Aber ja, ist ja immer schön ein paar Überraschungen.
Auch da haben sie sich wahrscheinlich dran erinnert, als die Schulferien immer angefangen haben. Und sie haben noch ein Album dran gehängt, ne?
Ja, Belle Epoque, 1988 ist das rausgekommen. Gekommen und da war auch drauf Love is the Missing Word.
Eine tolle Nummer, die wir vielleicht sogar als Hörtipp mal machen könnten, weil wirklich sehr, sehr hörenswert. Aber mit dem Album haben sie dann so ein bisschen sich auch indirekt von Multi Special verabschiedet. Also sie sind nicht mehr wirklich unter oder bei Multi Special in Erscheinung getreten, was dann dazu geführt hat, dass es dann auch 1990 so ein, ich sage jetzt mal, Umbruch mehr oder weniger gab.
Ja, ja, genau. Die anderen beiden Bandmitglieder, der Tarach und Tuxen eben, haben sich einfach zwei neue Musiker mit an Bord geholt, den Anders Mossberg und den Frank Adal, haben es nochmal versucht, aber der große Erfolg kam einfach nicht mehr heraus.
Der kam dafür dann nochmal bei Michael Cretu, in den 90er oder 1990 hat er nämlich dann das Projekt Enigma aufgeschlagen mit wirklich riesigem großen Erfolg. Da wollen wir aber jetzt gar nicht drüber sprechen.
Nee. Nee,
wir wollen lieber über den Titel sprechen, der jetzt als nächstes auf dieser Kassette sein sollte, hoffentlich.
Ach, ich gehe davon aus.
Sometimes I'm lost in black and white.
Cool, lang mega Nummer, mega Nummer, finde ich. Bei der Nummer ist allerdings, dass der Ausdruck One-Hit-Wonder leider Gottes echt zutreffend und ich weiß auch nicht, wer überhaupt noch den Namen oder den Song überhaupt kennt.
Ja, das war die Band Les Immer Essen mit Handshake.
Ich habe immer Les Immer Essen gesagt.
Ja, ich gehe davon aus, dass sie die französische Mehrheit
gemeint hat.
Sonst wäre es ja Los oder Lass auf Spanisch, gell?
Ja.
Aber
es ist ja alles gut. Aber ich habe immer Les Immer Essen. Ich glaube auch, weil ich müsste noch mal gucken, weil es gar nicht so einfach gewesen, überhaupt Informationen über diesen Titel zu finden. Und ich habe gesehen, dass sie aber in der Folge 75 von Formel 1 mit Ingolf Rudolf Lück damals aufgetreten sind. Das war im Februar 85. Und ich müsste mal gucken, wie damals Ingolf Lück den Titel angesagt hat. Ob der Le immer essen oder Less immer essen. Ich weiß es nicht. Ja, wir können es nachschauen. Auf jeden Fall, der Titel war aber zumindest in den deutschen Charts. Sonst wäre es auch nicht bei Formel 1 gewesen.
Ja, richtig. Auf Platz 40 als höchste Position. Und 9 Wochen hat sich der Song in den Charts auch gehalten. Also gar nicht so schlecht.
Ja. Ich kann mich neben dem Auftritt bei Formel 1, habe ich dann auch noch auf YouTube eine Talkshow gefunden. Eine Michael Braun Talkshow, die ich selber jetzt ehrlich gesagt nicht so kannte, muss ich das auch nicht sagen. Aber es war auf jeden Fall, wer mal reinschauen will, Le immer essen oder Less immer essen mit bei der Michael Braun Show, guckt mal rein. Es war ein ganz, ganz stranges Interview, hätte ich jetzt mal gesagt, weil die Band kam rein, hat dann irgendwie erstmal gar nichts gesagt. Dann später irgendwie ein Satz, der mir echt in Erinnerung geblieben ist, und zwar, weil sie halt dann wegen Essen auf Köche angesprochen worden sind, haben sie gemeint, nein, wir sind keine Köche, wir sind Pfadfinder der Liebe im Dschungel der Gefühle. Und dann haben sie irgendwie 100 D-Mark, damals war es ja noch D-Mark, D-Mark-Scheine verteilt. Also etwas, sehr, sehr künstlerischer Auftritt, um es mal so zu sagen.
Sehr gut. Ja, ein Album gab es dazu auch, ein passendes. Tally Ho hieß das, auch im selben Jahr erschienen, hat sich aber in den Charts tatsächlich nicht platzieren können. Weitere Singles gab es ebenso, It's Up to You, Infinity Horn noch. Ja, aber irgendwie so der ganz große, also du sagtest ja schon One-Hit-Wonder.
Ja. Wobei, also wenn man da mal guckt, wer bei den Produzenten mit dabei war, ne? Also irgendwie John Porter, der mit Brian Ferry, The Smith und Santana gearbeitet hat, Mark Wallace mit Travis U2, Michael Hutchins, Steve Lovell mit A Flock of Seagulls zum Beispiel, aber auch Julian Cope, Samantha Fox. Also ich würde mal sagen, die EMI, wo die damals unter Vertrag waren, hat, glaube ich, schon sehr auf die Band gesetzt, weil ich meine, die Single finde ich auch immer noch mega geil und es ist schade, dass man die gar nicht im Streaming findet. Aber eben irgendwie war dann, weiß ich nicht, das nicht so das richtige Pferd, aber
scheinbar, ja.
Passiert da ja manchmal. Ja. Lass mal gucken, wo kommt denn die Band her? Sie kommen nicht aus Essen. Ich glaube, diesen Spruch haben sie auch öfters gehört.
Aber immerhin dasselbe Bundesland. Aus Köln, aus NRW kommen sie. Haben sich Anfang der 80er gegründet und erstmal so ein bisschen an der damals angesagten britischen Popmusik im Stile von Orange Juice, Style Council, David Bowie orientiert. Und dann sind sie, ja, sagen wir mal, sie hatten schon eine gewisse recht typische deutsche Note auch, finde ich, ja.
Ja, also, aber wie gesagt, ich fand das, ich habe das gemocht auf jeden Fall. Ja. Was nochmal ganz, ganz spannend ist, weil wir haben ja immer gerne auch nochmal die Frage, wo kommt denn der Bandname her? Und da gibt es auch mal wieder einen Film. Oder beziehungsweise der Film als Verursacher des Bandtitels.
Richtig.
Dann erklärt sich vielleicht das nämlich auch, wie sie sich aussprechen. Vielleicht.
Ja, ich muss ihn mir nochmal anschauen. Ja. Also es geht um den Film Tote tragen keine Karos oder Dead Men Don't Wear a Plate mit Steve Martin aus dem Jahr 1982. Es ist ja eine ziemlich schwarze Komödie, so ein bisschen Parodie auch auf die Hollywood-Filme der 40er und 50er Jahre. Also ein ganz cooler Film, aber auch ewig her, dass ich ihn gesehen habe.
Und naja, 82 halt, ne? Also es ist halt schon ein bisschen betagter, das Ganze, so wie wir auch. Naja, während du, glaube ich, hier noch spulen musst, ganz panisch am Schalter, werde ich noch mal ein bisschen was zu den Mitgliedern erzählen. Es gibt einmal den Michael Hansonis, das war der Sänger, das war eigentlich so ein Straßen- und Session-Musiker und hat dann aber in den 90er Jahren auch so ein bisschen in Richtung Schauspiel, Theater und ist jetzt auch Hörbuchsprecher geworden. Und zwar gibt es von Richard Schwarz so eine Buchreihe, so ein bisschen in Richtung Fantasy beziehungsweise so Literatur, Rollenspiele, die Geschichte. Also sieht so aus, als ob er auf jeden Fall dem künstlerischen Wege treu geblieben ist, auf jeden Fall.
Ja, und sein Kollege, der ist tatsächlich in der elektronischen Musik dann relativ groß geworden, der Jörg Burger, also damals als Bassist in der Band, der hat sich dann eher dem Techno zugewandt, schon Ende der 80er, und war Mitbegründer vom Kompakt-Label in Köln. Das ist wirklich ein ganz großes Label gewesen, oder gibt es auch immer noch, so ist es nicht. Die haben damals auch tolle Bands rausgebracht, also Gus Gus eben oder Who My Two aus Dänemark, DJ Kotze.
Hey, cooler Typ.
Ja, absolut. Also beide
Ja, kreativ.
Kreativ, genau, sind kreativ geblieben.
Wollen wir auch kreativ sein? Mhm. Na gut, kreativ auf den Knopf. Drück doch mal kreativ auf den Knopf.
Ich gebe mir Mühe.
Ah, das war also extrem kreativ, fand ich. Extrem kreativ.
Die meisten dürften es sofort erkannt haben, oder?
Ja. You're my Midnight Man, sage ich gerade auch nur.
Genau, das war der Titel. Flash and the Pandy. Dazugehörige Band.
Ja, im Oktober 84 kam das Ganze raus. In Deutschland ein Top-10-Hit auf Platz 7, in der Schweiz auf 16. Interessanterweise in UK keine Charts, was mich fast ein bisschen wundert. USA immerhin in den Dance-Charts. Und obwohl es eine australische Band ist, in Australien nur auf 66. Also irgendwie mit den Charts war das bei der Band immer ein bisschen schwierig.
Ja.
Keine Ahnung, warum.
Ja.
Wir haben ja über die auch schon mal ein bisschen gesprochen gehabt, ne? Also von daher sollten wir vielleicht nur so ein, zwei Sachen dann, was die Band betrifft, vielleicht nochmal erzählen. Aber wir sollten letztes Mal vielleicht mal kurz auf das Album zu sprechen kommen, denn wer das hören will, muss so ein bisschen doof gucken, weil es gibt es nicht im Original, also nicht im Streaming, zumindest nicht das Original.
Also man muss es daheim am besten haben, im Idealfall. Early Morning Wake Up Call hieß das Album. Das war schon das vierte Studioalbum der Band, ist im März 85 rausgekommen in Deutschland. Da haben wir jetzt das Gegenbeispiel. Obwohl sie zwei Chart-Hits als Single hatten, war das Album aber nicht in den, in den Charts.
Aber wenigstens die Schweizer, die haben es wenigstens konstant gehalten. Ne?
Genau.
Auf die Schweiz kann man sich verlassen.
Platz 18 in Schweden, richtig weit oben, Platz 3. Ja, und ansonsten war es schon wieder dünne.
Ja, wieder kein UK, nichts USA und überhaupt nicht in Australien. Und wie gesagt, es ist für mich ein echtes Phänomen, weil die Kritiken waren eigentlich ganz positiv, ne? Dass die Melodien eigentlich sehr, sehr spannend sind, die Sounds sehr, sehr cool, experimentierfreundlich, also eine große Bandbreite. Und es waren ja eigentlich auch eben, wie gesagt, zwei Hits auf jeden Fall drauf. Ne? Also neben Midnight Man war ja noch dann hier der Titelsong drauf. Ne?
Eben. Und dann, wie gesagt, ja, Early Morning Wake-Up Call und Communication Breakdown haben sie auch noch ausgekoppelt.
Also eigentlich hören sie, und deshalb eigentlich schade, dass es das Album gar nicht mehr jetzt, wie gesagt, in der Form gibt. Nur noch irgendwie die Singles auf einem Best-of. Aber hört rein, weil ich finde, ist wirklich, wirklich cool. Aber lass noch mal eben so ganz kurz, ne? Wir haben bei Ayla in Folge 9 ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Aber ich glaube, so ein, zwei Sachen kann man noch mal wiederholen, weil das ist einfach echt nennenswert bei der Band, ne?
Ja, genau. Also ihr habt ja gehört, aus Australien kommen sie, hatten eine Vorgängerband, die nannte sich noch Easy Beats.
Friday on My Mind.
Richtig, Friday on My Mind ist durchaus bekannt. Gegründet schon Mitte der 70er Jahre. Da waren dann auch also George Young und der Harry Wander dabei. Die wiederum haben einen Bezug zu Europa. Und, das fand ich jetzt so ganz interessant, warum das in Australien manchmal nicht so gut geklappt hat. Ob das mit den europäischen Wurzeln zu tun hätte.
Naja, aber dafür war ja wiederum beide ja eigentlich eine der großen Produzenten in Australien und vor allem, also hier John Paul Young haben sie zum Beispiel gemacht und wer sich eben über den Namen Young so ein bisschen wundert, die haben auch noch mit einer anderen Band aus Australien durchaus
sehr bekannt. Genau, der George Young ist nämlich der ältere Bruder von Angus und Malcolm Young von AC/DC.
Ja, also von daher wissen sie wieder Highway to Hell, wobei sie haben TNT haben sie gemeinsam produziert. Muss man jetzt auch der Fairness halber sagen. Ja, los ging es bei dem mit Hey St. Peter 76. Und ihr habt es ja, nee, gehört haben wir es jetzt ja nicht mehr, weil die Stimme jetzt nicht mehr so wirklich zu hören waren. Aber wer dann in der Playliste sich dann das nochmal anhört, hört dann, dass der Sprechgesang von George Young gerne mit so einer Verfremdung, mit so einer gefilterten, wie als ob ein altes Radiogerät laufen würde. Und das war eigentlich so das große Markenzeichen der Band.
Ja.
Ich würde vorschlagen, weil wir, wie gesagt, über die Band als solches schon mal gesprochen haben, dass wir jetzt zu unserem letzten Titel kommen, den wir ja schon mal angeteasert haben, was denn das ist und was denn da noch alles auf uns wartet.
Genau, ich drück mal wieder.
Drück mal bitte nochmal. Da fliegt mir doch glatt das Blech weg.
Mir auch.
Ja, das war
Spliff haben wir jetzt mit Das Blech.
Und dazu haben wir, bevor wir jetzt hier wieder einfach nur uns beide unterhalten, haben wir noch einen dritten dazu geholt, ja, nämlich den Songschreiber und den Sänger von Das Blech, Reinhold Heil. Und dazu haben wir ihm im Interview ein paar Dinge gefragt, beziehungsweise er hat wirklich, und das ist ein ganz großes Lob, ich fand das Interview ganz, ganz toll. Er hat sehr lange, ausführlich, sehr persönlich gesprochen und viel Spaß dabei jetzt.
Ja, hallo, wir haben hier Reinhold Heil von Spliff. Wir hatten ja schon in Folge 18 ein bisschen was zu Telefonterror, den übrigens auch der Reinhold geschrieben hat, und herzlichen Glückwunsch gesprochen. Aber wir wollen natürlich die Chance nutzen, mit Reinhold Heil über vor allem Das Blech zu sprechen, und würden uns gerne noch mal ein bisschen interessieren, weil wir auch gesprochen haben, wie du oder wie Spliff sich gegründet hat. Aber wie bist du denn selbst zu Spliff damals gekommen?
Naja, ich bin nicht bei Spliff eingestiegen, ich bin bei der Nina Hagen Band eingestiegen, und das war im Sommer 1977. Wurde ich angesprochen von Porch Porchka, dem Gitarristen von Spliff, und die waren gerade, also die anderen drei waren gerade nach mehreren Jahren bei der Lok Kreuzberg arbeitslos geworden, weil die Lok Kreuzberg das Funding verloren hatte. Das kriegen die von der IG Metall damals. Das war so eine politische, linksgerichtete Rocktheatergruppe. Und er hatte Nina Hagen kennengelernt, und die hatten bereits angefangen, ein paar Stücke zu schreiben zusammen. Und Nina hatte auch einen Plattenvertrag mit der CBS. War natürlich etwas, wonach sich alle Menschen die Finger geleckt hatten. Und ich natürlich auch, weil ich wusste auch ein bisschen Bescheid mit der Plattenbranche, weil ich in dem Elektrogeschäft meines Vaters aufgewachsen bin und dort die Plattenabteilung geschmissen hatte, jahrelang. Und dachte so, CBS, du meine Güte, ne? Und ich habe gesagt, ich bin aber jetzt noch immer in der Musikhochschule und studiere da Tonmeister, und ich bin ungefähr 2 Jahre weg vom Diplom. Also ich kann nicht, jetzt nicht auch noch professioneller Musiker werden. Und dann hat er aufgelegt und mich 2 Wochen später nochmal angerufen und gesagt, wir haben 2 andere probiert. Ich glaube, du bist der Passende. Du solltest die wenigstens alle mal kennenlernen. Dann habe ich sie alle kennengelernt, natürlich hauptsächlich Nina. Und wir haben dann gejammt an dem Abend, nachdem wir uns kennengelernt hatten. Und dann war es eigentlich klar, dass ich diese Gelegenheit nicht sausen lassen kann. Und das, dann habe ich mich halt auf 2 harte Jahre eingestellt. Und die hatte ich dann auch, also mit Hochschule und professionellem Musikerdasein. Den Abschluss habe ich dann tatsächlich gemacht, so 4 bis 6 Wochen, nachdem Nina bei uns ausgestiegen ist. Es war also ein sehr kurzes Glück von etwas weniger als 2 Jahren, die wir überhaupt zusammen Musik gemacht haben. Und dann saßen wir halt da, hatten uns geschieden von ihr. Das ist so ein bisschen eine extra lange Story, die will ich jetzt nicht super ausweiten oder so. Da drohte ein Rechtsstreit, und das hätte dann dazu geführt, dass weder sie noch wir hätten arbeiten können für mehrere Jahre. Das war natürlich völliger Unfug. Aber die wollten uns ein bisschen, die Plattenfirma wollte uns ein bisschen zur Seite schieben, und wir haben das bekämpft, und zwar halbwegs erfolgreich, und haben tatsächlich dann einen Plattenvertrag bekommen, auch mit der CBS, wo wir bereits diese 2 anderen Platten mit Nina gemacht hatten, und haben dann die Spliff Radio Show gemacht. Das heißt, wie gesagt, Spliff ist ja die Nina Hagen Band minus Nina Hagen, und da bin ich eingestiegen, und wir haben uns halt 1979 entschlossen, zusammen zu bleiben und irgendwie weiterzumachen, was natürlich wirklich eine Herausforderung war, wenn man so ein Zugpferd hat und so eine unglaubliche Performerin vorne dran, dann ist man als Band, steht man schon mal sehr, sehr gut da, und wenn man das dann wegnimmt, dann bleibt erstmal das große Fragezeichen, wen interessiert das jetzt noch, und was müssen wir machen, damit es Leute interessiert.
Na, vor allem auch, glaube ich, eine Frage, weil Nina Hagen war ja die Frontsängerin, und die war ja letztendlich weg, und deshalb habt ihr ja auch immer so ein bisschen gewechselt, ne? Wer dann irgendwie mal als Sänger dann performt hat, oder?
Wir haben dann halt erst die Spliff Radio Show gemacht. Die Spliff Radio Show war sozusagen die Antwort auf die Tatsache, dass wir eben keine Frontleute waren, keine Sänger oder so. Also wir haben natürlich Backing Vocals gesungen, wir haben auch mehrstimmige Chöre und so auch bei Nina schon gemacht, machten das auch sehr gerne. Es ist auch übrigens eine Tätigkeit, die ich jedem empfehle, irgendwie mehrstimmig A cappella zu singen, das schweißt einen zusammen, weil es gibt einem so ein dermaßenes Wohlgefühl. Ja, und dann war es aber so, dass wir, wie gesagt, konzeptionell nicht so richtig durchgeblickt haben. Das war der Moment, in dem unser Manager Jim Rakete eigentlich uns so ein bisschen kreativ den Arsch rettete, indem er sagte, lass uns doch ein Theaterprojekt machen, weil er wusste, dass die drei anderen mit der Lok sowas gemacht hatten. Und lass uns irgendwie über den Rock'n'Roll, über das Geschäft selber als Thema das machen. Und dann haben wir halt angefangen, sowohl Stücke zu schreiben, als auch halt ein Skript dafür. Und das war halt der Aufstieg und Fall eines Popstars und natürlich auch seine Eitelkeit. Und das heißt, es war für uns auch so ein bisschen eine psychologische Abrechnung mit Nina Hagen und mit diesem Star-Kult. Und ich glaube, wir kamen dann nach 2 Jahren, also die Radioshow war erfolgreich, eigentlich nicht in der Form von Charts, sondern halt, die haben Steady, die Platte hat Steady verkauft und die Konzerte waren am Anfang auch sehr gut besucht. Und dann hatten wir einen Promoter, der am Ende so verkokst war, dass er dieselbe Tour im Abstand von 3 Monaten nochmal gebucht hat. Und also dann genau in derselben, und wir haben gesagt, das kann ja nicht sein. Und der, ja, doch, doch, doch. Und dann war das halt ein Flop und das war halt ein bisschen schade, dass die Radioshow so ausgeklungen ist. Aber so als krönenden Abschluss haben wir dann im Sommer 81 die Berliner Rocknacht in der ausverkauften Waldbühne gespielt mit Ideal zusammen. Das war sehr schön. Und dann haben wir halt einen Vorschuss bekommen von dem Musikverlag von CBS. Und es war jetzt gar nicht so viel Geld, aber wir haben das natürlich 100%ig in Studio-Equipment investiert. Und saßen dann halt in diesem Sommer 81 in einem vormaligen Kühlraum einer italienischen Lebensmittelgroßhandlung in Moabit. Und zwar in einem Moabit, was noch nicht so schick war wie heute. Also es ist auch jetzt noch nicht der schickste Teil von Moabit. Daneben war eine Remsma, dahinter war eine Isolierschlauchfabrik. Also umweltmäßig war das nicht so gut. Aber dadurch, dass es halt diese Kühlräume waren, waren die halt sowieso schon abgedämmt. Also das funktionierte auch gut als akustische Trennung. Und da konnte man sich austoben und hatte dann tatsächlich eine 24-Spur-Maschine, professionelle Mikrofone, eine gute Abhöre und ein Mischpult hatten wir uns selber schon gekauft. Da hatte ich drauf geachtet, dass das auch so ein Recording-Mischpult ist. Das haben wir tatsächlich die armen Roadies auf der Spliff Radio Tour schleppen lassen. Und wie gesagt, dann hatten wir eigentlich auch die Freiheit, weil wir einen guten A&R hatten bei der CBS, das war der Jochen Leuschner, dann tatsächlich so ein bisschen rum zu experimentieren, weil halt die Produktionskosten nicht, sagen wir mal, 3000 Mark am Tag waren, wie sie jetzt beim Hansa oder im Audiostudio, wie das so gewesen wäre, wo man sich dann wirklich vorbereiten musste und musste dann innerhalb von 4 Wochen das Ding durchproduzieren. Und dabei kam dann raus 85555. Und das war zum Teil deutsch und zum Teil englisch getextet, am Anfang schon. Und dann sagte der Jochen Leuschner, dass da eigentlich, ich meine, es gibt jetzt die neue deutsche Welle, ich weiß, ihr habt damit eigentlich nichts zu tun, aber ihr habt mit Nina schon deutsch gemacht, ihr habt jetzt deutsche Texte, warum nicht das ganze Album auf Deutsch machen? Und ihr kriegt dann halt ein bisschen extra Zeit und Geld noch dazu, dann könnt ihr eine englische Version auch machen. Das ist natürlich jetzt extra Arbeit. Also all die Stücke, die ursprünglich englisch waren, mussten einen deutschen Text haben und umgekehrt. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann hatten wir halt dieses Album. Und Ende 81, im Dezember, haben die uns tatsächlich, haben die es geschafft, uns unterzubringen bei Rock Pop im Konzert. Das ist eine ZDF-Geschichte gewesen. Live in der Westfalenhalle in Dortmund. Wir als die deutsche Vorband, danach dann Saga, Foreigner und Meatloaf. Und da haben wir uns ganz naiv und wirklich auch ein bisschen blöde vor 20.000 Leute gestellt in einer Halle, die akustisch jetzt nicht so der Bringer ist, ne, die Westfalenhalle. Also zumindest damals war sie das nicht. Und haben dieses Album 85555, das noch kein Schwein jemals gehört hatte, vor denen gespielt. Und da hat natürlich auch keiner mitgesungen, weil wir hatten das ja nicht. Ja, die standen also alle da und hielten Maulaffenfeil. Meine Freundin Rosa stand am Mischpult und hat vor sich hingeheult und gedacht, das ist das Ende. Marek Lieberberg von Mama Concerts, unser Promoter, hat mit uns gewettet um eine Kiste Dom Perignon, dass das Ding nicht mehr als 50.000 verkauft. gekauft. Ja, also alles war so, da war so Panik irgendwie am Ausbrechen. Aber es waren glücklicherweise zwei Abende, aus denen das zusammengeschnitten wurde. Und wir haben dann gesagt, okay, wir waren zu blöde, einfach den Leuten jetzt Sachen vorzuspielen, die sie nie gehört haben. Lass uns ein paar Stücke von der Radioshow, die wir auch zu viert hinkriegen, ja. lass uns die einsprengseln. Und dann war der zweite Abend auch schon um einiges besser. Also mhm. Und dann kam halt die Platte im Januar 82 raus. Dann haben wir halt eine Tour gemacht. Dann haben wir eine Tour gemacht damit und die Platte war halt auf dem Markt und die Tour war sehr gut. War zusammen mit Extra Breit, Prima Klima und Interzone. Also es war so ein Mini-Festival von vier Gruppen, mhm. die sechs Wochen um die Häuser gezogen sind.
Aber die Wette habt ihr, oder beziehungsweise habt ihr insofern gewonnen. Ihr habt ja gesagt, ihr verkauft mehr als 50.000.
Der Champagner hat geschmeckt.
Und das mit Platz 1 in Deutschland sollte das ja definitiv gereicht
haben. Ja, ich glaube, wir haben am Ende, als wir abgerechnet haben, also diese Wette, da waren es, glaube ich, bei 550. Also das Elffache von dem, was... Und hat Marek natürlich auch die Kiste geschickt.
11 Kartons hoffentlich. Ja. Ach so, ich hätte gedacht, der hat dann auch 11 Kartons geschickt.
Aber irgendeiner sagte mir neulich, das ist doch bei dem gar nicht aufgefallen, der hatte doch die kistenweise im Keller. Dazu kann ich nichts sagen.
Also, ja gut, das lassen wir jetzt mal außen vor. Naja, aber dann, insofern hast du auch schon mal eine Frage vorab beantwortet, weil du hattest ja gerade gesagt, dass das 85555-Album ja auch eben auf Deutsch und Englisch existierte, weil ihr eben auch mit englischen Texten schon angefangen habt. Und dann kam ja das Album, zu dem wir eigentlich jetzt vor allem mit der Single sprechen. Ich heb die auch mal ganz kurz hoch, dass du siehst, es gibt noch ein Original-Exemplar aus der damaligen Zeit vor allem.
Ich habe das da unten in der Umzugskiste stehen im Moment. Ja
alles ich hab das gut. auch noch. Alles gut. Nein, ihr habt ja dann relativ zügig, ne? Also hast du ja gerade gesagt, Ende 81 oder 82 kam dann das eine Album raus und herzlichen Glückwunsch kam ja dann im November 82 schon raus. Also ihr wart extrem produktiv in der Zeit damals, ne?
Ja, eigentlich so im Nachhinein denkt man so, wow, wie, wo, was. Aber es liegt natürlich auch daran, dass man sich nicht so endlos einen fertig gemacht hat mit Perfektion. Mhm. Ne? Also wir waren halt wirklich gut eingespielt nach den Jahren, die wir zusammen wirklich, also das war ja auch so eine Proberaumkultur, in die ich da reingekommen bin. Mit der Nina Hagenband, die haben wirklich Monday through Friday, 9 to 5, da wurde da geprobt. Ne? Und deswegen war die Band super tight. Und dann 85555 war ja auch so ein bisschen so die Überlegung, dass wir nicht mehr ganz so eklektisch sind wie bei der Hagenband und auch wie bei der Radioshow. Das waren ja Alben, die auch im Studio zusammen mit von der Band eingespielt wurden. Die hatten also auch so eine Live-Energie. Und wir wollten halt jetzt mehr in die Richtung Studio als Musikinstrument, beziehungsweise eben auch einzeln aufnehmen, einzelne Performances von jedem Bandmitglied wurden von den anderen dreien dann jeweils kommentiert, produziert und so. Das ist eine völlig andere Geschichte. Und wir haben gesagt, lass es uns ein bisschen einfacher halten. Mhm. Weil diese eklektische Geschichte, wie gesagt, mit der Radioshow, da war dann bis hin zu Jazzrock und also es war so quer durch den Gemüsegarten und es war sehr virtuos und ein bisschen auch anstrengend zu hören. Mhm. Also war halt wirklich volles Rohr nach vorne. Und das war dann halt sehr erfolgreich und wir hatten natürlich Stücke übrig. Also zum Beispiel das Blech ist ein Stück, was bereits existierte und was in der Diskussion war, ob es auf 85555 draufkommt. Und dann war einfach der Text, der war einfach zu blöde, ehrlich gesagt. Der war uns, also mir speziell auch wirklich zu blöde.
Aber du hast das Lied geschrieben.
Ich habe es geschrieben. Ja, aber du siehst, wir waren zu diesem Zeitpunkt, ja, ich würde mal sagen, wir waren keine Bob Dylans, um es vorsichtig auszudrücken. Das heißt, die textliche Seite war immer so ein bisschen, wurde immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt, beziehungsweise es war auch so, dass meistens die musikalischen Ideen zuerst da waren und der Text dann erst da drauf gemacht wurde. Und ich weiß nicht, ob es den anderen so ging, aber ich habe immer gesagt, ach, es wäre so schön, wenn man mal einen fertigen Text hätte und da dann die Musik dazu macht. Und ich meine, in manchen Fällen mag das auch so gewesen sein. Also genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Also wie das jetzt beim Blech war, also das Riff war bestimmt irgendwie da und die Hookline, die habe ich halt aufgeschnappt. Ich meine, das war tatsächlich etwas, was man hier und da gehört hat. Das war nicht so ein super verbreiteter Spruch oder so, aber der ist auch jetzt, den habe ich mir nicht aus der Birne gerödelt, sondern der flog in der Gegend rum und dann habe ich den gegrapscht und gesagt, okay, wir machen jetzt so eine Geschichte, so ein Call and Response Ding, eigentlich aus der schwarzen Musik, ne? Also angefangen im Gospel oder Spiritual, wo ein Vorsänger eine Zeile singt oder geh nach Afrika, dann wirst du das auch so sehen. Und dann gibt es halt einen Chor oder eine Antwort, die immer die gleiche ist oder sowas in der Art. Ja, und wie gesagt, da, dieses Prinzip war schon da, die ganze Musik war da. Die Tatsache, dass es eigentlich keinen Refrain gab, war auch bereits etabliert. Der Refrain war ein Instrumentalteil. Und das ist halt, das sind halt lauter so Sachen, die eigentlich der Beweis dafür sind, dass bei uns nicht in Richtung Erfolg oder Single oder Charts oder Verkaufszahlen geschielt wurde, wenn wir produziert haben. Wir haben damals wirklich schon eigentlich aus Spaß unser Zeugs gemacht. Und wenn es ein bisschen verschroben war, dann war das auch okay.
Aber was wahrscheinlich die beste Möglichkeit ist, ne? Also frei zu agieren, als wenn du so diese Vorgabe hast, schreib doch mal gefälligst einen Hit.
Ja, schreib einen Hit oder schreib halt einen Song, der Intro, Strophe, Bridge, Refrain, Mittelakt, wie auch immer. Also gibt's ja so Formeln. Und ich meine, es wird ja heute auch nach wie vor so gemacht, dass halt nach Formeln, da gibt es jetzt neuere, die sich rauskristallisiert haben. Das ist alles natürlich, da gibt es die Einflüsse vom Hip-Hop und so weiter. Und dann gibt es halt Spezialisten in Stockholm, die die ganzen großen Hits schreiben, ja. Also nach dem Schema F und so. Ja. Und dann wird nach den Algorithmen geguckt von den Streamern und so weiter und so weiter. Also das erschließt sich mir alles überhaupt nicht. Ich weiß, dass es stattfindet, ist auch alles schön und gut. Aber ehrlich gesagt, ich könnte es jetzt mal ganz frech formulieren. Ich bin ja nicht reich, aber ich habe mein Schäfchen im Trockenen. Das heißt, ich kann mir das von außen angucken und den Kopf schütteln und so denken, die armen Schweine, die heute wirklich aus Begeisterung gerne mit einer Band ihr Geld und ihren Lebensunterhalt verdienen wollen. Weil mit Platten oder mit Recordings kannst du das
schwierig, ja.
Zum größten Teil nicht. Du musst das Ganze live machen und gucken, Merchandising zu verkaufen und so weiter und so weiter. Also es ist schon, also ich halte es für ein sehr hartes Brot. Einerseits kann jeder Sachen veröffentlichen, weil es nicht, da gehört nicht viel dazu, da sind keine Plattenfirmen mehr dazwischen.
Keine Limitierung, großartig.
Genau, aber dann sich in diesem Ozean von Veröffentlichungen durchzusetzen, da rauszustechen oder so, dann Aufmerksamkeit zu erhalten, das ist halt alles hartes Brot. Und bei uns war das halt so, dass wir kriegen die auf den Präsentierteller rübergereicht, und zwar durch die Existenz von Nina Hagen. Das ist halt so. Das war eine Art von Schub für eine Band, die wir alleine nicht hätten leisten können. Also erstmal überhaupt, da sind diese Typen, die spielen so diese und jene Musik und sind ganz gut als Band. Ne? Das fiel den Leuten nur deshalb auf, weil Nina da war und im Zweifelsfalle in der Tagesschau am Start war.
Aber ihr hattet auf jeden Fall auch so viel, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit, dass eben, wie du es ja sagst, auch wenn du gemeint hast, der Spruch, da fliegt mir doch das Blech weg, also offiziell wirklich in die Jugendsprache eingegangen ist. Ne? Also ohne euch hätte es, glaube ich, diesen Spruch oder diese Wirkung wahrscheinlich nicht gehabt.
Ja, die Verbreitung hat er dann durch dieses Stück gefunden. Und ich meine, es war halt so, man reitet auf einer Welle von Erfolg, und ich weiß nicht, ob das Blech ein Hit geworden wäre ohne 85, 555 kurz davor. Da kann man sich jetzt lange Gedanken drüber machen, mache ich natürlich nicht. Aber es war halt so, dass dann während der Tour, nach der Tour, als wir dann weitergemacht haben, natürlich dann weiter produziert in 82, als der Erfolg bereits da war, dann habe ich halt an den Strophentexten vom Blech weitergearbeitet. Also die, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, die ursprüngliche Version war eine Aufzählung von Frauennamen.
Okay, aber das gab es bei Trio ja auch schon mal, ne? Mit Anna, Bertha und so weiter.
Nee, also ich weiß nicht, wann Trio das gemacht hat. Ich habe auch Trio nicht wirklich verfolgt. Ich habe überhaupt relativ wenig verfolgt, weil ich eigentlich die ganze Zeit im Studio war. Und also ich habe nicht viel nach anderen Sachen geschielt. Ne? Also bei Ideal kam man nicht dran vorbei, das sich auch anzuhören. Abgesehen davon, dass wir uns dann, nachdem wir uns misstrauisch beäugt hatten, also dann über die 80er hinweg, habe ich mich einfach gut angefreundet, auch mit Annette. Ne? Also ich mag Annette sehr und auch die anderen Typen, wobei zwei davon kannte ich ja auch schon vorher. Also Hansi Behrendt und F.J. Krüger waren ja schon in anderen Bands unterwegs, und man wusste, dass Hansi ein super Schlagzeuger ist, und man wusste, dass F.J. einfach so ein absolutes Original ist. Ja, wie gesagt, also es gab schon so ein bisschen eine Scene, wo man mit Leuten was zu tun hat, aber während dieses großen Erfolges da war eigentlich jeder am Ackern die ganze Zeit. Und wie gesagt, dann habe ich halt diese andere Geschichte, da wir jetzt Call and Response haben, wir reden jetzt hier von schwarzer Musik und so weiter, und dadurch ergab sich dann halt am Ende die Strophentexte davon.
Du hast es vorhin ja gesagt, als euer A&R, der Jochen Leuschner, ja gemeint hat, hey, Deutsch ist gerade so angesagt, aber ihr habt euch nie so richtig als NDW-Band gesehen, weil auch für mich jetzt persönlich, ihr wart auch vom Produktionsstandard irgendwie, ich will nicht sagen anders, aber auf einem anderen Level, weil ja. NDW wird ja auch gerne so ein bisschen als Klamauk und nur Spaß und so weiter da gesehen, und da wart ihr eigentlich immer so ein bisschen anders. Wie hast du denn das damals gesehen? Hat dich das gestört, auch als NDW-Band mit in den Topf zu fallen?
Ja, natürlich. Ja, damals hat uns das eigentlich sehr gestört, und wir haben in Interviews uns eigentlich immer richtig lebhaft gewehrt dagegen. Und dann ist uns, glaube ich, irgendwann aufgefallen, dass je mehr Brimborium man dann drum macht, desto witziger finden die anderen das. Aber dazu muss man jetzt erstmal sagen, es ist jetzt gerade vor zwei Wochen ist Alfred Hilsberg gestorben. Und Alfred Hilsberg ist der Musikjournalist, der den Begriff Neue Deutsche Welle geprägt hat, der dann Labels aufgemacht hat und die absolut undergroundigsten Bands aus den späten 70ern eingesammelt hat und gesehen hat, dass die veröffentlicht werden. Und er hat diesen Begriff da drauf getan. Also ich meine, Neue Welle ist ein bisschen ein problematischer Begriff, weil den gibt's ja ursprünglich aus dem französischen Film, ne? Also von Anfang der 60er, Nouvelle Vague, ne? Also der ganze, diese damals neuen französischen Regisseure haben dann die neue Welle gemacht, und wenn die dann erstmal 20 Jahre alt ist, dann klingt das irgendwie dusselig, und so ist es bei der neuen deutschen Welle auch, und da hat er das mit Sicherheit auch hergehabt. Aber das stand für uns, die das so am Rande mitbekommen haben, merkten wir, dass wir da nicht dazugehören. Also Alfred hätte da auch gesagt, nee, ihr überhaupt nicht, weil ihr seid Musikhochschultypen und ihr seid eklektisch und ihr könnt alles spielen und ihr spielt irgendwie im Zweifelsfalle sogar Jazzrock, und sowas ist ja alles komplett verpönt. Also so wie Punk in 76 auf die Prog-Rocker geguckt hat, der alles so kompliziert und auf hohem technischen Niveau, aber eigentlich ist das alles Schrott und wir wollen wieder zurück zum ursprünglichen Zeug. Das waren diese Underground-Bands wie Abwärts und so weiter und so weiter. Und dann hat sich das entwickelt, da gab es natürlich auch anspruchsvoller produzierte Sachen, die dann auch richtig erfolgreich wurden, bis hin zu einstürzenden Neubauten, aber auch Fehlfarben. Fehlfarben zum Beispiel ist NDW, ich glaube, noch so im ursprünglichen Sinn, aber dann trotzdem hoch in den Charts gewesen. Und dann, ob das jetzt mit Nina, das hatte zum Teil vielleicht auch mit Nina zu tun, oder eben auch damit, dass dieser Begriff dann ganz schön war zum Anfassen und zum Promoten, haben sich da alle möglichen Leute draufgehängt und plötzlich verflachte das auf so eine ganz üble Art und Weise. So, und wir waren jetzt genau dazwischen. Wir waren weder bei diesen undergroundigen, punk-ähnlichen, Post-Punk-Naivlingen, die halt ihre Instrumente gar nicht richtig spielen konnten. Wir wollten aber nicht so eine flache Scheiße machen wie Markus zum Beispiel, mein Maserati fährt 210. Dann damit also es ist einfach dann verwirrend für jemanden, der wirklich weiß, was da jetzt gerade stattgefunden hat, nämlich dass da eine Bewegung gab und dass sie dann sozusagen vom Mainstream so aufgesogen und verflacht wurde, ne? Und man hat sich weder in der einen noch in der anderen irgendwie wiedergefunden. Siehst, das war eine lange Erklärung. Das hättest du damals in einem Interview gar nicht untergebracht.
Die haben dich ausreden lassen, siehst du?
Ja, genau. Vielen Dank.
Aber die deutsche Sprache habt ihr dann ja wirklich, also auch bei Herzlichen Glückwunsch bei dem Album, die war dann ja bei euch Nummer eins sozusagen. Also da gab es das Album ja zum Beispiel auch nicht mehr auf Englisch, gell?
Ja, ich meine, es war natürlich dann viel Arbeit, da englische Texte zu schreiben. Und 85555, die internationale Version, kam tatsächlich auch in anderen Ländern raus, hat aber nicht viel bewegt. Also in Amerika sind wir auf so ein paar College-Stationen gelaufen, aber dass da jetzt plötzlich der Ruf aus New York kam, hey, spielt mal live bei uns, wir finden das super geil, was ihr macht. Das war eben nicht so. Und dann ging es vor allem los damit, dass wir ja nur das Spliff-Studio besaßen Und da Kapazitäten drin waren und jeder von uns angefangen hat, andere Künstler zu produzieren. Und da war das rundum, ging's da rund. Ne? Also außerhalb der Touren und unserer eigenen Produktion waren wir auch jeweils ziemlich beschäftigt und jeder mit zum Teil auch noch so ein paar anderen Sachen. Dann war halt die internationale Karriere mit englischen Texten, da hat dann keiner mehr drüber gesprochen zu dem Zeitpunkt.
Das war ein gutes Stichwort, weil du hast gesagt, ihr wart alle irgendwie mit anderen Produktionen beschäftigt. War das dann auch einer der Gründe, warum sich dann Spliff nach dem letzten Album Schwarz auf Weiß dann auch getrennt hat, weil das einfach zu viel wurde? Oder was waren so die Gründe?
Ja, aber natürlich, also die Tatsache, dass wir halt diese anderen Leute produzierten und dass dann eines von diesen Projekten komplett explodiert ist, und das war natürlich Nena. Und das war auch bereits im Jahr 82, als wir erfolgreich wurden, haben wir zuerst diese Single Nur geträumt produziert und die wurde dann ein Hit im Spätsommer 82. Ja. Also genau noch vor, kurz vor, herzlichen Glückwunsch. Und dann im Oktober 82 haben wir, also meine Präger und ich, dieses erste Album von Nena produziert, auf dem dann auch 99 Luftballons drauf war. Also das ging alles so Schlag auf Schlag. Und als Nena dann international so erfolgreich war und natürlich auch von Jim Rakete und der sogenannten Fabrikrakete gemanagt wurde, dann fingen die Nenas an, also nicht absichtlich, aber einfach aufgrund ihres Erfolges halt so ein bisschen wie den Sauerstoff aus dem Raum zu verbrauchen, der da war, dieser limitierte Sauerstoff. Ich glaube, deswegen zerfluserte das alles so ein bisschen, denn es gab ja keine Trennung. Mhm. Also Spliff hat sich bis heute nicht wirklich aufgelöst in dem Sinne, in dem sie gesagt haben, wir haben jetzt aufgehört als Band. Den Moment gab es nicht. Es gab immer die Idee, wieder eine Platte zu machen. Es gab sogar eine Platte und das war 1988. Da haben wir auch.
Frun war doch das, ja, genau.
Ja, Frun. Da haben wir anderthalb Jahre bis zwei Jahre unseres Lebens dran verschwendet, also speziell ich. Aber uns mit einem wirklich hervorragenden englischen Sänger und Keyboarder und auch Co-Schreiber diese Platte gemacht auf Englisch in eben diesem sehr perfekten britischen Stil, der damals in den späten 80ern dann so auch aufkam. So Sachen wie Scritti Politti und so waren halt, die waren so ähnlich produziert. Und da haben wir uns da echt einen fertig gemacht. Aber Herwig Mitteregger hatte halt keine Zeit. Der hatte so ein Album gemacht und das war dann plötzlich verzögert und dann musste er weitermachen. Mit dem Album konnte nicht zu uns stoßen. Das war absolut der Plan, dass das so passierte. Dann hätte man das auch Spliff nennen können, aber wir haben so ein bisschen eine sehr rigide Policy, dass wenn es nicht alle sind, dann kann es auch nicht Spliff heißen. Und dann gab es halt einen wirklich dusseligen Bandnamen und ich hatte nach zwei Jahren, war ich irgendwie energetisch auch so ein bisschen am Ende, was auch damit, es hatte auch private Gründe, weil meine Freundin Rosa halt chronisch krank war und da war ständig ein Riesenstress. Also du hast dann, einerseits hast du diesen Riesenerfolg, du hast deinen Terminkalender voll, du arbeitest dir den Arsch ab und gleichzeitig ist dann deine Lebenspartnerin todsterbenskrank und so. Das waren schon härtere Zeiten. Es ging also speziell 86, 87 ging das los und dann so durch diese ganze Zeit durch. Deswegen hat man dann vielleicht auch so ein bisschen den Mut verloren, dann jetzt wirklich weiter zu kämpfen. Weil ursprünglich, würde ich mal sagen, war unsere Truppe sehr kämpferisch drauf. Also eben speziell zu dem Zeitpunkt, als Nena weg ist. Und wir dann so gesagt haben, wir schaffen das jetzt trotzdem. Das war sehr verbissen und sehr, haben wir wirklich so alles in die Waagschale geschmissen. Und das war halt dann Ende der 80er nicht mehr so. Ne? Und so bei mir auch nicht. Ich hatte nicht die Energie. Ich glaube deshalb, das ist die eigentliche Trennung. Ne? Also es gab auch andere Dinge wie, wir haben die letzte Tour, also für Schwarz auf Weiß, die ist nicht gut gelaufen. Schwarz auf Weiß hat nicht mehr so gut verkauft. Aber in Wirklichkeit ist das ja kein Grund. Also speziell für solche Leute, die eigentlich eher Steher sind und Kämpfer, kann das nicht der Grund sein, dass plötzlich die Karriere aufhört. Also da kannst du durch die ganzen großen deutschen Acts durchmarschieren. Die haben alle diese Tiefen gehabt. Marius Müller-Wessernhagen, ne? Und die haben halt immer weitergemacht. Der Grönemeyer, der war halt super erfolgreich. Ja. Also nicht ganz der Anfang, aber das war dann auch relativ frühzeitig sehr erfolgreich und hat immer nachgelegt. Udo hat die Karriere schlechthin hingelegt von Anfang der 70er bis heute. Heute ist er größer denn je. Also Da kann man jetzt sagen, was man will, nur sie auch den Udo ein bisschen immer imitieren und so. Ne? Man schmollt ja, wenn man schmollt, ist man gleich Udo und so. Und cool, cooles Schmoll.
Also wenn wir Udo Lindenberg brauchen, rufen wir dich an.
Rufst du mir? Nee, wer macht denn das so alles richtig gut? Ich glaube, viele machen das. Ist ja auch nicht so schwer. Deswegen, also Udo, da kannst du auch sagen, was du willst. Das muss man auch erstmal machen, so ein Leben durchziehen und so eine Karriere durchziehen. Und das haben wir halt alles, das haben wir sausen lassen, aus welchem Grunde auch immer. Also wirklich, das ist ein bisschen up for interpretation und ich muss sagen, es hat sich halt so ergeben, dass wir nicht mehr zusammenkamen.
Du bist ja dann Anfang der 90er Jahre auch in die Filmmusik eingestiegen, was ja auch sehr erfolgreich war. Und sogar in die USA umgezogen.
Ja, es war nicht der Grund, weshalb ich in die USA umgezogen bin. Ich hatte dann, nachdem Rosa gestorben ist, habe ich in meiner wunderschönen Wohnung in Berlin alleine gelebt und dort ein Studio gehabt und habe tatsächlich auch ein Album gemacht. Es hat, glaube ich, insgesamt 5 Jahre gedauert. Das habe ich auch so zur Perfektion zu Ende produziert mit ein paar Freunden und Gästen. Dieses Album ist dann nie erschienen. Mhm. Also das ist 96 habe ich das der Sony Music angeboten. Das ist ja die Nachfolge von CBS. Dann haben die gesagt, wie sollen wir das denn vermarkten? Die Frage war wohl begründet. Ne? Also man denkt dann so, okay, jetzt bin ich hier, ich bin jetzt knapp 40, habe so ein Album. Nee, ich war schon über 40. Hab jetzt so ein Album, was mache ich? Gehe ich jetzt mit einer Liveband raus? Das sind englische Texte, das ist sehr elektronisch, das ist eine komplett andere Geschichte. Da müsste ich jetzt meine ganze Lebensenergie dahinter schmeißen. In der Zwischenzeit hatte ich aber in der ersten Hälfte der 90er eben Kontakt aufgenommen zu Filmemachern und ein bisschen in die Richtung mich entwickelt. Das war noch nicht so richtig weit, aber ich hatte außerdem eine amerikanische Frau kennengelernt, die ich dann auch geheiratet habe in 1994 und die dann irgendwann wieder zurück nach Kalifornien wollte. Und das gab natürlich in meinem Hinterköpfchen auch schon seit langem so ein bisschen die Idee, ob ich nicht irgendwann mal in die Vereinigten Staaten umziehe. Die erste Gelegenheit wäre gewesen mit dem Erfolg von Nena. Weil ich war zum Beispiel eingeladen für die allerersten MTV Music Awards, die es jemals gegeben hat, aufgrund der Tatsache, dass ich der Produzent dieses Stückes war und hatte keine Zeit hinzufahren. Hab wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass es so. Anyway, also verschüttete Milch. Aber das hätte natürlich dann schon zu Sachen führen können, Kontakte oder so. Dann wäre ich vielleicht nach New York gegangen. Es gibt ja diverse Kollegen, die dann in New York auch also einigermaßen gut klargekommen sind. Peter Baumann von Tangerine Dream zum Beispiel ist da hingezogen, hatte ein Studio, hatte sogar ein kleines Label dort und so, hat ein paar Popmusiker produziert. Egal, also das war dann alles anders gelaufen und dann bin ich halt 1997. Habe ich die Platte in dieses Album in die Schublade gesteckt und bin nach Santa Barbara in Kalifornien ausgewandert, was auch schon mal eine massive Aktion war, alles zusammenzupacken und so viel wie möglich zu verkaufen und so weiter. Und dann da habe ich ein Haus gekauft, da war eine große Werkstatt drin, die habe ich dann zum Studio gemacht und dann habe ich halt festgestellt, dass Santa Barbara zwar super, super klasse ist, aber 2 Stunden von Los Angeles entfernt ist ein bisschen zu weit, um da richtig sofort zu reüssieren. Und das wäre also im Zweifelsfall auch schief gegangen. Dann kam sozusagen die Verbindung, die ich mit Tom Tykwer hatte, die kam über Johnny Climack. Und Johnny Climack war halt der jüngere Bruder von Alf Climack, der Star der Spliff Radio Show gewesen war. Die kamen aus Australien und haben irgendwann eine relativ erfolgreiche Popband in Berlin gemacht.
The Other Ones, genau.
Und danach hat Johnny sich selbstständig gemacht und hat in so einer Art Bedroom-Studio in Kreuzberg, hat er so Leute wie Dr. Motte und Paul Van Dyk produziert, war also maßgeblich an dem Ursprung der Berliner Techno-Szene beteiligt. Und das ging ihm dann irgendwann in den 90ern auf die Nerven und dann kam er auf mich zu, weil wir uns halt persönlich kannten über Alf. Kam auf mich zu und sagt, sollen wir nicht irgendwas machen? Dann haben wir so ein bisschen was gemacht, so ein bisschen schräg mit einer sehr guten Sängerin, aber da wurde dann nie irgendwas draus, was dann groß veröffentlicht wurde. Die ist Jovanka von Wilsdorf, also wir als Trio. Und dann kam halt Tom Tykwer ins Spiel und hat in Johnnys Studio so einen Trailer aufgenommen für seinen Film Winterschläfer. Das war im Sommer 96. Also ich war gerade in den Startlöchern alles zusammenzupacken, meine Wohnung in Schöneberg auf den Markt zu schmeißen und mich vom Acker zu machen. Da kam plötzlich Tom Tykwer in unser Leben und hat uns dann hat gesagt, ich habe jetzt lizenzierte Musik auf diesem Film schon drauf, aber ich brauche noch einen Score. Und ich mache den immer gerne selber, aber ich habe keine Ahnung von der Technik und ich brauche Leute, die mit denen ich vertrauensvoll zusammen im Team arbeiten kann, dass wir dann diesen Score fertig machen. Das haben wir dann gemacht. Und das fühlte sich so gut an, dass ich echt schon wirklich so Zweifel hatte, ob ich wirklich weg sollte, weil ich hatte halt so ein Gefühl schon lange nicht mehr gehabt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, Berlin, 23 Jahre, lass mal einpacken und woanders hingehen, was anderes probieren. Zum Abschied hat Tom mir dann das Drehbuch von Lola Rent gegeben. Und das habe ich tatsächlich, ich bin natürlich viel hin und her geflogen zu dem Zeitpunkt. Das habe ich dann gelesen auf dem einen Flug, auf dem ich dann am anderen Ende meine Green Card bekommen habe. Also der Flug, wo ich wirklich ausgewandert bin. Das war am 2. Januar 97. Und dann habe ich bei Johnny angerufen. Das ist alles pre-Cellphone. Ne? Also Landline. Ja. Johnny in Berlin angerufen und gesagt, hör mal, ich habe mir das Drehbuch durchgelesen. Das müssen wir machen. Egal, ob die uns Geld geben oder nicht. Das ist ein Knüller. Das wird total super. Und da habe ich absoluten Bock drauf. Das müssen wir machen. Also bleib in Verbindung mit Tom. Und dann seht halt zu, dass er hier rüberkommt, sobald mein Studio aufgebaut ist. Und dann war es halt, dann hat er halt den Film gedreht. Dann sind wir im Herbst 97, ja, im Herbst 97 bin ich nach Berlin. Wir haben dann die Layouts gemacht im Herbst in Johnnys Schlafzimmerstudio. Dann hat er den Film geschnitten auf diese Layouts. Die Layouts hatten eine bestimmte Beats per Minute, weil das war ja im Prinzip ist der Film ein bisschen wie ein Musikvideo geschnitten. Und wir haben es dann kamen die Jungs Anfang 98 rüber und wir haben den Score bei mir in Zalababa fertig gemacht. Und das war der Grund und der Erfolg dieses Filmes, der daraus resultierte, war der Grund, weshalb sich dann doch ein paar Türen in Los Angeles geöffnet haben und Leute uns dann so hinterher telefoniert haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, es gab ja dann schon noch weitere Filme, vor allem mit Tom Tykwer, ne? Ja. Also hier The International, Das Parfum und bis 2012, Cloud Atlas, habt ihr mit ihm auf jeden Fall gearbeitet.
Ja, Tom und Johnny arbeiten immer noch. Das ist halt das Ding. Tom und Johnny sind immer noch ein Team. Ich habe mich dann verabschiedet nach Cloud Atlas. Ich meine, wenn man als Composer-Team zu dritt arbeitet, dann muss man schon ganz oben in der Bundesliga spielen, damit das wirklich jeden ernährt. Dann kam dann noch dazu, das ging dann bis hin zu Oscar-Einreichungen, wo die Academy dann irgendwie gesagt hat, naja, das sind zu viele Leute. Und dann haben sie auch ständig irgendwie die Regeln geändert. Und die waren dann zufällig immer so, dass wir irgendwie außen vor waren bei diesen Rennen um den Oscar und so. Und das hat dann genervt. Außerdem hatte sich natürlich auch so ein bisschen die Arbeitsbeziehung abgenutzt über 16 Jahre. Ne? Also das ist das, was sich am Anfang super toll anfühlt, wo man so denkt, ach, das ist wie eine Band, aber es hat nicht diese Eitelkeiten und Konkurrenz und dieses ganze Spinal Tap-mäßige, was eine Band halt hat. Spinal Tap ist zwar eine Satire, aber die ist so dermaßen nah dran an der reellen Existenz einer Band. Und deswegen war ich in den 90ern auch einfach irre froh, dass ich weder als Solokünstler meine Hose runterlassen musste, noch nach wie vor dieses Spinal Tap leben musste. Ne? Das war bei Tom und Johnny und mir auch eine ganze Weile so, aber irgendwann kam es dann doch um die Ecke. Und deswegen gab es halt verschiedene Gründe, weshalb ich dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt alleine, vielleicht auch, weil ich es mir beweisen musste, dass ich auch gut alleine kann mittlerweile. Wir haben das Filmscoring ja nicht studiert. Wir haben das tatsächlich am Objekt erlernt.
Aber weil du es gerade gesagt hast, mit nicht Hose runterlassen, doch hast du gesagt, aber Soloalbum, du hast ja jetzt dann doch auch endlich ein Soloalbum jetzt Ende Mai diesen Jahres veröffentlicht. Freiheit, Geilheit, Männlichkeit. War das so ein Wunsch von dir, endlich dann auch mal Solo da zu sein?
Ja, also halt nicht. Ich werde jetzt nicht live auf die Bühne gehen. Das ist halt auch ein bisschen schade, aber es kostet einfach auch richtig viel Geld. Ich müsste jetzt Leute anheuern, mit denen üben, das Programm auf die Bühne stellen oder so. Ich sehe das im Moment eher nicht, zumal ich ja zwischendurch immer wieder sozusagen gelähmt werde durch diese Umzüge. Und jetzt, wo ich in Barcelona angekommen bin und tatsächlich das Haus gekauft habe, denke ich mal, dass das jetzt mal vorbei ist. Und sobald ich jetzt hier ein Studio habe, dann wird es auch noch mehr Produktionen geben. Bevor ich Ergebnisse haben kann, habe ich mir gedacht, okay, lass nächstes Jahr im Frühjahr ein weiteres Album nachschieben. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, welches Album das ist.
Das, was in der Schublade lag.
Mhm. 30-jähriges Schubladenjubiläum.
Aber das ist ja eigentlich großartig, dass das ja. dann doch endlich das Licht der Welt entdeckt. Ist, glaube ich, für dich einfach so ein, auch ein gewisser, nicht Abschluss im positiven Sinne. Dass
ja, ich, das ist ja dann kein Abschluss. Also ich, sagen wir mal so, wenn ich jetzt nächsten Mai irgendwie umfalle und tot bin, dann ja, dann ist es so. Aber nee, aber ich denke halt, ja, ich habe auf alle Fälle, also ich habe noch ganz viele unfertige Stücke, sowohl englische als auch deutschsprachige. Und ich denke schon, dass es wahrscheinlich, ich habe ja jetzt ein englischsprachiges auf dieses Album genommen, und da sind also 13 Deutsche und ein englisches drauf. Ich glaube, es ist einfach gescheiter, wenn es nicht unbedingt gemischt ist. Und das heißt, dann dauert es wieder länger, bis ich eine komplett englische Platte oder eine komplett deutsche Platte zusammen habe. Außerdem habe ich ja auch ein Ambient-Album gemacht von vor einem Jahr, was so eine ganz, ganz sanfte Geschichte war. Und das will ich auch weiter betreiben. Also im Prinzip gibt's viel zu tun. Und man muss schon dann auch aufpassen, dass man sich nicht verzettelt mit den vielen, vielen verschiedenen Projekten. Aber ich habe auf alle Fälle die Hemmung verloren, jetzt super lange drüber nachzudenken, ob man das so veröffentlichen kann oder nicht. Ich meine, das ist halt bei diesem jetzigen Album sind die Texte ja fast schon politisch. Also es ist kein Politrock, aber es ist halt so gewesen, dass ich zuerst Texte geschrieben habe. Und das fing bereits so um die 2019 herum an. Da war ich noch in Los Angeles und die Filmmusik nahm so, was die Intensität angeht, die Anzahl der Jobs nahm das so ein bisschen ab, weil ich den Jobs auch nicht mehr so nachgelaufen bin. Ja, da war ich halt zu dem Zeitpunkt, war ich gerade 65 geboren und dachte mir so, okay, vielleicht mal ein bisschen lustbetonter arbeiten. Und wie gesagt, dann kamen so Textideen und die Textideen gab es ja immer. Ich habe die bloß halt nie ausgearbeitet, beziehungsweise hatte auch gar nicht die Zeit und hatte auch gar nicht notwendigerweise die Perspektive. Und jetzt habe ich die halt ausgearbeitet und habe dann in Pausen zwischen Produktionen und so dann auch dann jeweils die Musik dazu gemacht. Und jeder einzelne Ton auf diesem Album, absolut alles, bis aufs Mastering am Ende, ist von mir. Zumal ich dann ja Anfang der Pandemie nach Hawaii gezogen bin und saß dann erstmal auf einer Blumenfarm, auch wie in so einem Schlafzimmerstudio. Meine Frau hat in der Zwischenzeit sich darum gekümmert, dass da ein Haus gebaut wurde. Dann sind wir da reingezogen, dann haben wir gemerkt, okay, es ist traumhaft, aber es ist alles zu langweilig, da ist nicht genug Stimulatius für die Birne, vielleicht werden wir frühzeitig altersdement. Wir müssen wieder zurück, aber wir wollten auch eigentlich wieder nach Europa.
Ja, und jetzt bist du auf jeden Fall in Barcelona gelandet und baust dein Studio hoffentlich bald auf, dann legst du los.
Ja, ich sehe das sehr unverkniffen, weil das hilft mir gewaltig, irgendwie halbwegs jung zu bleiben. Und deswegen will ich auch einfach weitermachen, solange das noch irgendwie geht. Und dann vielleicht auch dem körperlichen Verfall ein kleines bisschen entgegenzuwirken, indem ich dann doch wieder ein bisschen Sport mache. Moment ist das nur Laufen. Also durch Barcelona kann man sehr schön laufen. Das war in Florenz auch schon so. Da wurden ganz schöne Kilometer runtergelaufen und so. Und das wird auch passieren. Also es ist halt so ein bisschen so eine Zwischenexistenz. Ich möchte auch nicht mehr 12 Stunden am Tag im Studio sitzen, so wie das bei der Filmmusik war.
Die Luxus kannst du, glaube ich, jetzt leisten, weil wir gucken jetzt mal ein bisschen bei uns auf die Uhr. Das ist jetzt länger geworden, was aber super ist, weil ich fand es großartig, mit dir so zu quatschen. Oder du hast ja uns eigentlich wahnsinnig viel erzählt. Also vielen Dank dafür auf jeden Fall.
Ein absolut wunderbares Interview. Ganz, ganz toll. Wir haben sehr, sehr viel erfahren.
Ja, kein Problem. Anytime. Ich bin hier. Erstmal noch.
Gut zu wissen.
Okay, danke.
Ja, vielen Dank an Reinhold Heil. Ein super informatives, tolles Interview. Ich glaube, ihr habt auch noch viel Neues erfahren.
Ja, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, aber ich glaube, es war es wert, dass man wirklich ihn das alles hat erzählen lassen, weil der Mann kann wirklich sehr, sehr viel erzählen. Also nicht, er kann sehr viel erzählen, sondern er hat sehr viele Sachen, die er erzählen kann. Ja. Und deshalb fanden wir es einfach spannend, ihm das auch einfach tun zu lassen. Aber jetzt mit dem Blick auf die Zeit sollten wir uns so langsam bei euch verabschieden, zumindest für Folge 30 Teil 2. Folge 31 wird auf jeden Fall kommen. Und was uns mal interessieren würde, ist, wie ihr jetzt, wir hatten jetzt Peter Illmann, Purple Schulz, Michael Kunzi von der Münchner Freiheit, jetzt eben Reinhold Heil. Sagt mal gerne, ob ihr das spannend findet, wenn wir gucken, dass wir vielleicht den ein oder anderen Original-Zeitzeugen der Musiker mit an Bord haben.
Ja, sagt Bescheid. Wir machen gerne weiter so.
In diesem Sinne, alles Gute und bis Folge 31.
Ciao.
Tschüss.